Liebe Hörerinnen und Hörer, er stammt aus Waiblingen, lebt in Neuseeland und macht Weine, die weltweit zu den besten gehören. Wir freuen uns sehr, dass er heute im Waiblinger Stadtgeflüster zu Gast ist. Herzlich willkommen, Kai Schubert.
Herzlich willkommen zum Waiblinger Stadtgeflüster mit Sebastian Striebig.
Ja, lieber Kai, es ist ja nicht so, dass es hier im Remstal keine Weinberge gäbe. War das denn wirklich notwendig, so weit weg bis ans andere Ende der Welt zu ziehen?
Ja, das war nicht von Anfang an so der Plan. Ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, weil ich komme ja aus keiner Weinbaufamilie. Also Wein hat für mich ja eigentlich als Hobby angefangen. So, ich habe ja hier im Bürgerzentrum als Bühnenhelfer gearbeitet zu meiner Schulzeit und habe wahrscheinlich mehr Zeit im Bürgerzentrum verbracht wie in der Schule. Es war eine Klassenfahrt ins Elsass, die mich damals eigentlich auf den Wein gebracht hat, mit zarten 16 Jahren. Und da hat es so als Hobby für mich angefangen. Und während meine Freunde, die haben sich wahrscheinlich das erste Moped gekauft von dem Geld vom Bürgerzentrum. Und ich habe mir halt Wein gekauft. Und so kam das halt, dass ich dann bis zum Abitur, habe ich gesagt, ich möchte Winzer werden.
Ne? Aber und das wäre ja hier gut gegangen.
Das wäre schon hier gut gegangen. Ich habe ja dann auch noch in Geisenheim studiert. Und mein Plan war, mein eigenes kleines Weingut zu gründen. Und jetzt kommt der Haken. Das war halt so Mitte, Ende 90er Jahre. Und da hast du hier keinen Quadratmeter kaufen können. Und das haben mir also auch Winzerkollegen hier bestätigt, dass es damals halt noch andere Zeiten waren. Da hat man Grundstückspreise für Weinberge bezahlt. Und das war dann natürlich unerschwinglich.
Da ging der Weinberg normalerweise dann eben vom Vater zum Sohne oder
genau,
von der
Mutter. Also wenn du aus einer Winzerfamilie warst, dann ging das halt so über. Aber wie gesagt, ich war ja aus keiner Winzerfamilie. Und dann so ist mein Kreis dann halt immer größer geworden. Weil wenn es hier nicht geht, wo geht's denn dann? Und für Pinot Noir, da gibt es natürlich noch das Burgund in Frankreich. Aber ich meine, wenn man hier kein Land kaufen kann, kann man es dort erst recht nicht kaufen, weil mein Standard wird sich immer, La Tache stand nicht zum Verkauf und Musigny konnte ich mir nicht leisten, so ungefähr. Ich habe dann in Oregon in den USA gearbeitet, was ja auch so ein bisschen Pinot Noir-Gegend ist. Aber in dem Jahr, wo ich dort war, da haben sie alle gesagt, it's the German harvest, also die deutsche Ernte, weil es war ein kaltes, regnerisches Jahr. Da war ich auch nicht so ganz überzeugt, ob das jetzt der richtige Ort ist, weil wenn man bei Null anfängt, willst du ja schon irgendwo hingehen, wo es die idealen klimatischen Bedingungen gibt.
Und es musste der Pinot Noir sein.
Und für mich ist halt Pinot Noir schon die interessante, also ich liebe die Vielfalt an Wein, aber zum selber produzieren wollte ich halt gerne Pinot Noir machen. Und Pinot ist halt
wirklich, wie alt warst du denn damals?
Nach dem Studium, wie alt war ich denn da? Also ja, Mitte 20, ja. Also Oregon war dann halt auch nichts, und so. Und in Geisenheim habe ich dann auch meine Lebensgefährtin kennengelernt, die Marion. Die war dann noch in Australien und da war dann der Weg nach Neuseeland natürlich nicht mehr so weit. Und wir kannten zwar die Weine aus Neuseeland schon ein bisschen, weil die gab es witzigerweise in der Weinhandlung, gab es Martinborough Vineyards zu kaufen. Den haben wir häufig in Blindproben in Geisenheim da unter Kommilitonen in Tastings mit eingebaut. Und der stand eigentlich immer sehr, sehr gut da. Also auch im Vergleich zu Burgundern und auch topdeutschen Pinots. Und ich habe halt damals immer noch gedacht, ja, aber Neuseeland ist so weit weg und so weiter.
Das geht nicht weiter weg.
Ja, es geht nicht wirklich weiter weg. Aber wenn ich heute die Nachrichten anschaue, dann frage ich mich manchmal, ist es weit genug weg? Also dann haben wir halt mal Neuseeland wirklich auch besucht und die ganzen Weinbaugebiete angeschaut.
Das war dann in den 90er Jahren.
Das war dann Ende 90er Jahre, genau. Und dann haben wir gesagt, also wenn wir was machen, dann machen wir es hier. Weil witzigerweise, es gibt natürlich immer Ausnahmen zur Regel, aber Neuseeland ist schon sehr speziell, was die neue Welt betrifft, weil wenn man alle anderen neue Welt Weinbaugebiete anschaut, also Australien, Südafrika, Chile, Kalifornien und so weiter, dann sind es im Allgemeinen ja sehr warme Klimazonen und produziert entsprechend auch diese voluminösen, ja, sagen wir mal, fetten, tanninbetonten Weine, wie ein kräftiger California Cabernet Sauvignon oder ein australischer Shiraz und solche Sachen. Und Neuseeland wiederum hat aber eher so ein cool Climate wie Europa, weil wenn man es nämlich nach oben flippen würde, dann passen die beiden Inseln quasi, da umfassen alle Klimazonen zwischen, sage ich mal, Südschweden und Rom. Und also alle klassischen Weinbaugebiete eigentlich für das cool Climate in Europa. Und ist insofern natürlich ideal geeignet für Pinot Noir.
Dieser Pinot Noir, War der wirklich der ausschlaggebende Grund für schon dieses Auswandern ans andere Ende?
Ja, ja, also das.
Oder gab es da diese, Neuseeland ist ja auch so ein bisschen Sehnsuchtsort, als besonders entspannt.
Das war der positive Nebeneffekt. Mein Standardscherz ist dann auch immer, hätten wir das beste Pinot Noir Weinbaugebiet in Kasachstan gefunden, dann wären wir wohl auch nach Kasachstan gegangen. Wobei erstens nichts gegen Kasachstan und zweitens, ich habe halt Kasachstan gesagt, weil ich dachte halt nicht, dass es da Wein gibt.
Gab es denn Ihren Weinberg überhaupt schon, als Sie Ihr Land gekauft haben?
Das war dann auch ganz lustig, als wir dann da in Neuseeland unterwegs waren. Man kennt sich ja erstmal gar nicht aus, wo und wie und was. Wir haben natürlich alle Weinbauregionen besucht und die Weine probiert, aber im Endeffekt haben uns die Pinots von Martinborough im Wairarapa-Tal, also das ist auf der Nordinsel im Süden, in der Nähe von Wellington, der Hauptstadt, die Weine haben uns einfach am besten gefallen. Und jetzt muss ich erst mal gucken, wie könnte man denn jetzt hier einen potenziellen Weinberg finden, weil es ist ja nicht so wie in Europa, wo du dann hingehst und sagst, ich übernehme jetzt einen Weinberg, ich kaufe den, weil irgendeiner einen verkauft, sondern nee, das ist ja alles, sagen wir mal, Schafweide, sag ich mal, und dann musst du selber rausfinden, ob die sich jetzt gut eignen würde für einen Weinberg. Und dann hatten wir aber das Glück, durch Zufall war da ein zwar nicht sehr attraktiver Weinberg, der stand zum Verkauf. Und den haben wir dann halt mal besucht und dann haben wir dem gesagt, ja, wie funktioniert denn das hier alles so? Ne? Und hat sich rausgestellt, in seinem Hauptberuf war der ein Hunting- und Fishing-Guide. Den konnte ich also mieten und dann hat er dich zum Jagen mitgenommen oder zum Angeln. Dann konnte man den in dem Fall nicht fürs Jagen und Fischen, sondern als lokalen Guide, weil der kennt halt alle Seitentäler und so weiter und so fort. Und der hat uns da dann rumgeführt. Wir haben insgesamt zum Schluss, glaube ich, 100 verschiedene Properties angeschaut. Aber witzigerweise, es war dann der allererste, den wir im Endeffekt gekauft haben. Der ist in so einem kleinen Seitental Nord östlich von Martinborough, neben dem gleichen Fluss. Und wir sind auch heute noch davon überzeugt, dass wir da wirklich ein Sahnestück gefunden haben.
Und dann deine Lebensgefährtin Marion Daimling, die auch Wenger darin ist und die eigentlich sich um den Wein auch kümmert vor Ort.
Ne? Genau, also wir haben natürlich am Anfang haben wir alles gemeinsam gemacht, weil da hatten wir auch noch keine Flasche zum Verkaufen. Wir machen ja hauptsächlich Rotwein, der liegt dann noch 2-3 Jahre im Barrique und so weiter. Also am Anfang konnten wir schon mal so ein paar Vintages gemeinsam machen, aber irgendwann hatten wir auch mal ein paar Flaschen und Cashflow soll ja angeblich auch wichtig sein. Ne? Und es hat ja jetzt keiner auf den Kai Schubert oder die Marion Daimling gewartet. Und der Markt in Neuseeland ist natürlich auch sehr klein, weil es hat ja nur 4,5 Millionen Leute. Und dann ist schon schnell klar geworden, dass also Export doch extrem wichtig für uns ist.
Wie reift so eine Entscheidung, sein ganzes Leben dann dorthin zu verlagern? Ja, auch nicht nur dorthin, sondern auch weg von hier. Ja. Man hat ja hier auch Familie, Freunde und so weiter. Wie schwer ist euch das gefallen?
Über die Zeit ist dieser Gedanke einfach gereift. Hier können wir es nicht machen. Gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es nicht oder du musst halt irgendwo hingehen, wo du es machen kannst, ne? Und da sich dann halt Neuseeland auch so als freundliches Land letztendlich dargestellt hat, ist uns letztendlich nicht schwer gefallen. Also wir lieben Europa ob seiner Vielfalt, ne? Weil hier fährst du 50 Kilometer, da wird der Dialekt schon anders, die Küche wird anders, Kultur wird anders, der Weinbau wird anders und so weiter. In Neuseeland, da kannst du von Auckland nach Dunedin fahren, da hat's da unten vielleicht 3 Schotten mehr, aber im Prinzip bleibt alles gleich, ja. Aber das ist ja überall in der neuen Welt so, ja.
Es gibt keine langgewachsene Tradition in Neuseeland.
Genau. Ich meine, Neuseeland ist ja quasi noch ein Baby als Country, ne, als Land, ne.
Das ist jetzt fast 30 Jahre her, dass ihr da zusammen ausgewandert seid. 1998.
Genau.
Ist Neuseeland die Heimat geworden von Kai Schubert oder ist Waiblingen noch die Heimat?
Beides eigentlich, ne? Wobei vielleicht bin ich auch so ein Dauernomade, weil ich meine, bin ja auch viel unterwegs, weil wir exportieren jetzt unsere Weine in rund 35 Länder oder sowas. Es waren mal mehr, aber dann kam ja so eine kleine Pandemie. Aber ich bin ja im Jahr doch schon manchmal 5 Monate unterwegs, weil es halt von Neuseeland immer sehr weit ist, ja?
Was sind das für Gegenden in der Welt?
Viel Asien, Dubai, dann jetzt hier Europa, USA machen wir nichts mehr, aber Kanada, dann Mittelamerika, wir sind in Guatemala, wir sind in Panama, wir sind in Mexiko, wir sind in Brasilien mit unseren Weinen, in Peru, dann machen wir viele Inseln, Barbados, Bermuda, Malediven, Seychellen, Sri Lanka, Fiji, Cook Islands und so weiter.
Du bist nach wie vor Deutscher oder auch Kiwi?
Wir sind beides. Also den Kiwis ist eigentlich egal, da kann ich 5 Staatsbürgerschaften haben. Aber es waren ja die Deutschen, die da ein bisschen knifflig waren und wir wollten natürlich die Deutsche nicht aufgeben. Ne? Und da muss man quasi dann dem deutschen Staat erklären, dass man Nachteile hat, nicht die lokale Staatsbürgerschaft zu haben in dem Land, wo man lebt. Und das konnten wir dann auch erklären, weil selbst mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung musst du immer noch durch sogenannte Overseas Investment Commission gehen, wenn du Land kaufst. Als Ausländer darfst du nicht einfach Land in Neuseeland kaufen, sondern da wird dann erst diese Kommission damit beschäftigt, sich damit, warum will der das jetzt kaufen? Ist das nur Spekulation? Will er es übermorgen wieder verkaufen? Oder was hat er überhaupt vor? Und da musst du dann einen Plan vorlegen, was du mit dem Land machen willst und ob das dann ein Vorteil für Neuseeland ist, wenn du das Land kaufst. Das ist natürlich ein Prozess, der dauert Zeit. Haben wir aber einen neuseeländischen Pass oder sind ein Citizen, dann können wir es einfach kaufen. Und das ist ein Nachteil. Und das war dann auch als Erklärung wohl
genug. Hat eingeleuchtet.
Und witzigerweise ist das Reisen in Asien häufig auch einfacher mit dem neuseeländischen Pass, weil da braucht man teilweise mit dem deutschen Pass noch ein Visum, während mit dem neuseeländischen, da gibt's dann noch so eine Business Travel Card dazu. Das ist dann wie so ein Vorabvisum. Dann kannst du da einfach hinfliegen, ne? Also, das ist dann natürlich auch nochmal einfacher.
Wie oft bist du denn in Waiblingen dann?
Also, mindestens zweimal im Jahr, aber vielleicht auch dreimal, je nachdem.
Ne? Was ist denn der erste Gang, das absolute Pflichtprogramm, wenn du in Waiblingen ankommst?
Ja, hier der Kollege natürlich ums Eck da unten, ne? Der Bachhofer natürlich, weil der Bernd ist natürlich unser erster Restaurantkunde in Deutschland gewesen. Weil als wir unseren ersten Wein released haben, hat er gerade sein Restaurant aufgemacht. Und seither hat er unsere Weine auf dem Programm. Was ich natürlich auch gern mache, all die kulinarischen Sachen ausprobieren, die es jetzt bei uns in Neuseeland nicht so gibt. Also das fängt bei Pfifferlingen an. Also in Neuseeland gibt es keine Pfifferlinge, ne? Oder Steinpilze oder sowas. So stehen halt kulinarische Sachen doch auf dem Programm, die ich jetzt in Neuseeland nicht so einfach machen kann.
Wenn du uns jetzt mal mitnehmen würdest in deine Jugend hier in Waiblingen, wie sah die denn aus?
So lange her, weiß ich gar nicht
mehr. Wo bist du denn aufgewachsen?
Wie könnte es anders sein? In der Schwabstraße, also Richtung Eisenthal da hoch. Und bin aufs Dorfer Gymnasium gegangen. Ich war hier nicht groß im Vereinsleben aktiv, sondern ich habe halt mit meiner kleinen Crew an Freunden und dann wirklich, also das gute alte Bürgerzentrum ist da so eine halbe Heimat gewesen, weil ich hätte da fast schon Zimmer nehmen können. Ne?
Die Marion Daimling, deine Lebensgefährtin, die wird jetzt ab März ungefähr, wenn es in Neuseeland dann mit dem Herbst losgeht, wird sie hauptverantwortlich sein wieder dafür, dass da die Trauben eingeholt werden und dass dann der Ausbau beginnt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann wie hier in den Weinbergen, dass man da dann Freunde und Familie zusammentrommelt? Oder habt ihr
so viel Familie haben wir da.
Habt ihr da eine feste Mannschaft?
Das funktioniert ganz praktisch bei uns in Neuseeland eigentlich. Es gibt da sogenannte Contractor, also das ist wie eine separate, also wie eine Lohnfirma, sage ich mal. Wir haben entweder viele lokale Leute, aber auch es gibt da dieses Working Holiday Visa, wo dann viele junge Leute, also bis, glaube ich, 30 bist oder so, kriegst du ein Visa, kannst ein Jahr in Neuseeland reisen und arbeiten, legal. Ne? Und die heuern dann häufig bei so Contractors an. Und das Gute ist da dann, da können wir zu dem Contractor gehen und sagen, am Mittwoch bräuchten wir 20 Leute, am Donnerstag niemand und am Freitag brauchen wir 5. Ne? Und dann guckt er, was er machen kann, so ungefähr. Dann sind wir auch schlagkräftig, weil wenn wir jetzt die eigene Crew hätten, dann müsste ich sie ausbalancieren, weil 20 Leute auf Dauer brauchen wir nicht. Aber wenn ich immer nur 4 habe und bräuchte halt dann doch mal mehr Leute, dass man da schlagkräftig einen Teil vom Weinberg liest zum Beispiel, weil es Regnen anfängt oder so, dann wird es ja problematisch. Also ganz am Anfang hat man so ein festes Team, aber man hat gemerkt, das geht so nicht, weil manchmal geht uns die Arbeit aus für die. Und dann haben wir wieder zu wenig Leute. Und jetzt haben wir halt einen festen Vineyard-Manager quasi und zwei Festangestellte für den Weinberg, weil irgendeine Arbeit gibt's immer. Aber der Rest machen wir alles diesen Contractors. Und das geht eigentlich sehr, sehr gut. Ne?
Aber dann wäre das ja mal auch ein schöner Tipp für die jungen Waiblinger, die vielleicht Work and Travel in Neuseeland machen wollen.
Natürlich.
Mal Kai Schubert auf dem Vineyard helfen.
Natürlich. Ne? Wobei besser halt über den Contractor, ne? Weil das ist, wir kriegen ja im Durchschnitt mal 3-4 Anfragen pro Woche. Und wir leiten das dann halt immer gleich direkt an die Contractors weiter, weil das nächste Problem ist ja, die Leute stellen sich immer so, wir haben ein Weingut, das ist dann so ein halbes Schloss und da hat es dann 17 Gästezimmer oder so. Nee, wir haben einen Wohnraum so groß wie das Büro hier, sage ich mal. Wir hatten mal ein Gästezimmer, da ist jetzt aber das Office drin. Also wir haben keine Unterkunft zum Beispiel. Ja. Dann das nächste Problem ist, was auch viele nicht wissen, die denken, die können dann da auf dem Weingut übernachten und dann trifft man sich im Weingut morgens und dann fährt man halt dahin, wo die Arbeit ist. Ja, nee. Unser Weinberg ist ja quasi gefühlte 25 Autominuten nördlich von Martinborough. Und da muss ich selber hinkommen. Und mit dem Fahrrad ist ein bisschen weit, ja. Dann die Weinerei, die ist 20 Minuten im anderen Dorf. Da müsste ich auch selber hinkommen.
Man macht sich gar nicht so einen richtigen Begriff, wie weit.
Ein eigenes Auto, ja. Und nicht jeder will ein Auto kaufen. Und öffentliche Verkehrsmittel in Neuseeland, haha. Also das gibt's vielleicht in Wellington, Auckland oder so, aber auf dem flachen Land. Also ohne Auto geht nicht viel. Ne?
Wirst du denn jetzt dabei sein beim Herbsten im März?
Also Climate Change ist ja weltweit ein Problem. Es verschiebt sich alles. Also traditionell, früher, sage ich mal, war es ganz klar, von Januar bis quasi Anfang Mai war es in unserer Ecke sehr trocken. Da hat es vielleicht ein, zweimal ein bisschen geregnet, aber das war alles nicht problematisch. Mittlerweile, da ist zwar auch immer noch schön trocken, aber dann kriegen wir diese extremen Wetterevents. Und speziell jetzt der südliche Teil der Nordinsel war jetzt die letzten Tage, da ging ein Sturm durch, da steht kein Baum mehr. Da hat's Brücken und Straßen weggetragen. Also bei uns sind jetzt nur 90 Millimeter Regen gefallen, also nur. Aber das ist, also wir sind jetzt wirklich nicht mehr weit weg vom Herbst. Das ist natürlich nicht das, was du willst. Ne? Und das gab's früher seltenst. Also wir hatten jetzt mit 24 und 25 hatten wir sehr gute Jahre mal wieder. Aber jetzt dieses Jahr, wenn es jetzt nicht trocken bleibt, dann könnte es so ein Kandidat werden wie 23, weil 23 war auch ganz furchtbar. Da gab's Cyclone Gabriel, der hat nicht uns so sehr getroffen, der hat in die Hawke's Bay getroffen. Da hat's auch Straßen und Brücken weggespült. Da gab's Weingüter, die sind plötzlich 4 Meter tief im Schlamm versunken. Und dann kannst du bloß den Schlüssel wegschmeißen und woanders hinziehen. Ne? Also der ganze Weinberg weggespült. Ne? Und jetzt ganz so schlimm war es jetzt bei uns nicht. Aber wenn sowas natürlich immer wieder kommt, das ist natürlich schon dann ein Problem. Also und alles hat sich nach vorne verschoben. Wir hatten früher mal Blüte um die Weihnachtszeit, so also so Mitte, Ende Dezember. Für diese Saison hat die Blüte in der zweiten Novemberwoche angefangen. Also einen Monat früher. Und gut, jetzt war es wieder kälter jetzt, aber schauen wir mal. Wir haben normalerweise Pinot Noir haben wir in der ersten Aprilwoche angefangen zu lesen. Da sind wir wahrscheinlich dann schon lang fertig.
Das klingt doch aber auch, als ob du vielleicht doch auch dir nochmal überlegen müsstest, vielleicht in etwas wirtlichere Gegenden zurückzukehren und dort Wein anzubauen.
Ja, gut, ich meine, sagen wir mal so, das mit dem Climate Change ist natürlich ein generelles Problem, weil, aber dummerweise kann ich ja den Weinberg auch nicht auf der LKW aufladen und irgendwo anders hinfahren, ja. Und jetzt mit meinen zarten 57 weiß ich auch nicht, ob ich jetzt nochmal bei Null irgendwo anders und vor allem, ich wüsste ja gar nicht wo, weil es gibt ja jetzt Weinberge in Polen, ja. Polen hat mittlerweile, glaube ich, 100 Weingüter. Die hatten ja früher Schwierigkeiten, Kartoffeln zu reifen. Jetzt hat es da 100 Weingüter. Es gibt Weingüter in Südschweden. Ja, vielleicht ist das die nächste Option. Oder die ganzen Champagnerhäuser haben Grund und Boden in England gekauft. Ne? Also wir müssen jetzt halt einfach schauen, wie wir am besten eben jetzt die Bewirtschaftung machen können und wie sehr sich das jetzt wiederholt.
Jetzt würde ich sagen, wir machen zum Abschluss noch unser kleines Weiblinger Speeddate. Ich stelle dir kurze Fragen und bekomme von dir kurze Antworten.
Da habe ich also meine Schwierigkeiten mit.
Wir versuchen es zumindest beide mal. Wenn Weiblingen ein Wein wäre, wie würde er schmecken?
Ja, ich glaube, es wäre ein Weißwein, ein etwas voluminöserer Weißwein wäre es.
Welche Playlist, welche Songs laufen bei dir während der Weinlese?
Vielleicht werde ich alt, aber ich bin manchmal einfach froh, wenn ich Ruhe habe.
Einfach mal Ruhe, also wunderbar. Vielleicht passt es auch zur nächsten Frage, was ist denn dein Lieblingsort in Weiblingen?
Ja, ganz klar, der Bachhofer natürlich.
Wie schmeckt Zukunft für dich? Experiment oder Tradition?
Ja, tricky question. Also ist ja eigentlich immer beides, weil, also ich meine, die Tradition, weil was sich über die Jahre hin als gut bewährt hat, wollen wir ja beibehalten. Aber deswegen dürfen wir nie Experimente aufgeben, um zu versuchen, das, was wir da haben, vielleicht noch zu verbessern.
Welche Rebsorte beschreibt deine Persönlichkeit am besten?
Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber ich meine natürlich schon Pinot Noir auch, wenn es die Königin der Reben ist, aber beschreibt Pinot Noir immer eine Leichtigkeit, ohne dünn zu sein.
Und da wären wir auch beim richtigen nächsten Thema. Worüber kannst du herzhaft lachen?
Alles, was lustig ist, ne? Also ich meine, ich sehe oder ich versuche immer alles positiv zu sehen und auch wenn es mal nicht so gut läuft, trotzdem noch darüber zu lachen, weil alles andere hilft ja auch nicht, ne? Ja, also
das ist, glaube ich, keine schlechte Eigenschaft. Und was bringt dich so richtig auf die Palme?
ja, also wenn ich die Nachrichten anschaue, dann schon so ziemlich vieles, ne? Also in den 10.000er Jahren, da hatte ich mal so kurz den Gedanken, dass die Welt zusammenwächst und es eine bessere Welt wird. Jetzt die letzten, also seit der Pandemie oder vielleicht auch mit der Pandemie, läuft ja alles quasi gerade gegen alles, ne? Also wenn die Leute plötzlich Demokratie in Frage stellen, wenn irgendwelchen Rattenfängern hinterhergelaufen wird, wenn Fakten, Wissenschaft nicht mehr zählt, sondern Meinungen werden plötzlich zu Fakten oder also sowas, das könnte mich dann schon leicht in Rage bringen, ne? Und ja, da bin ich dann wieder froh, dass ich in Neuseeland lebe. Ich sage mal, also die Weltpolitik kam auf der Hauptstadtzeitung auf Seite 3 auf einer halben Seite, da war das abgehandelt. In Neuseeland die Nachrichten von 6 bis 7, von denen 60 Minuten sind wahrscheinlich 20 Minuten Werbung, 20 Minuten Sport, 15 Minuten lokale Nachrichten und 5 Minuten die Welt.
Man schafft es auf jeden Fall leichter.
Da wirst du nicht gleich so depressiv. Ich meine, ich frage mich ja immer, warum die Nachfrage nach Wein derzeit gerade zurückgeht. Weil du musst ja nur einmal die Nachrichten einschalten und dann willst du schon die erste Flasche aufmachen.
Vielleicht brauchen die Leute dann auch was Härteres in dem Fall. Wenn du nicht Winzer geworden wärst, welchen Beruf hättest du denn dann gewählt?
Ich wollte eigentlich Fotografie und Film studieren. Ja, dachte, ich werde dann irgendwann mal berühmter Kameramann in Hollywood oder so, ne? Aber irgendwann kam ich dann halt auch auf die Idee und halt dachte, also in dieser Filmindustrie hat's ja doch auch sehr viele Haifische und ist ja alles so ein bisschen schwierig in dieser Industrie. Und habe dann so 16, 17 und gesagt, nee, also ich mache lieber aus der Fotografie ein Hobby und mache die Weingeschichte, also das Hobby zum Beruf, ne? Und so.
Das hat sie aber mit dem Wein zum Glück auch ganz gut geklappt. Wenn auch am anderen Ende der Welt. Schade für die Weiblinger, aber deinen Wein kann man ja auch hier trinken.
Kann man auch hier trinken. Und nicht nur beim Bachhofer.
Genau. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, dass wir dich mal erwischt haben hier.
Ja, und ja, das nächste Mal machen wir es dann in Neuseeland.
Gerne, dann in Neuseeland im Weinberg beim nächsten Mal.
Danke.
Danke dir.
Das war das Waiblinger Stadtgeflüster, präsentiert von der Waiblinger Kreiszeitung. Bleiben Sie immer informiert mit allen wichtigen Neuigkeiten aus Waiblingen und Umgebung. Die Angebote der Waiblinger Kreiszeitung finden Sie unter aboshop.zvw.de.